einfach so atmen brauche, dass sie zur Ruhe kommt und irgendwann nichts schon noch singen wird.
Immer mehr Bedeutung findet. Und das Thema lautet Einheit, Grundlagen biblischer Einheit. Einheit, Grundlagen biblischer Einheit. Ich denke, dass sehr viele Menschen sich nach Einheit wirklich sehnen. Wirklich Einheit, eine tiefe Einheit, ein gutes Miteinander, dass man sich in der Ehe dann auch sehnt, in den Familien, auch in Gemeinden, auch in einem Land, auch in der Weltgemeinschaft sozusagen. Man sehnt sich nach Einheit, nach Frieden. Die Frage ist nur auch jetzt im geistlichen, im religiösen Bereich, worauf ist die Einheit gebaut? Was sind die Grundlagen, wie Gott Einheit sieht? Können wir mit allen einfach so schnell eins sein und sagen, ja, wir sind ja, wir wollen ja das Gleiche, wir haben die gleichen Grundlagen, wir haben die gleichen Ziele, wir haben den gleichen Gott? Geschwister, ich glaube wirklich, wir leben momentan in einer Situation, wo das völlig unklar ist. Und darum möchte ich das auch jetzt heute so bringen. Und ich werde am Schluss auch noch ein Beispiel oder zeigen, warum ich denke, dass es so unklar ist. Vielleicht kannst du einfach mal starten. Bitte? Die Maus ist wild, oder? Also ihr könnt ja schon mal Epheser 4 aufschlagen. Okay, also Einheit, Grundlagen biblischer Einheit, und wir lesen jetzt den Text aus Epheser 4. Oh, da habe ich einen Fehler gemacht, das muss 4 heißen. Epheser 4. Genau, aus Epheser 4, Abvers 1. Das soll die Gemeinde sein. Die Frage ist, also das sind wir, seid ihr, ganz nette Leute. Gott möchte ja, dass wir als Gemeinde wirklich eine tiefe Einheit haben, sehr gut miteinander zurechtkommen und auch den Leib Jesu bilden. Und im Epheser 4 heißt es, Paulus schreibt hier, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Also Paulus spricht von einer Berufung, von einer hohen Berufung, und wir sollen würdig, wirklich so wandeln, dass wir sehen, die Berufung ist was sehr Wertvolles. Berufung in die Beziehung zu Jesus. Das ist was ganz Wertvolles. Und wir brauchen natürlich im Miteinander dann, auch da ist die Beziehungsebene angesprochen, wir brauchen Demut, wir brauchen Sanftmut, wir brauchen Liebe, dass wir auch so wirklich einander ertragen können. Das wäre die Beziehungsebene des Miteinander. Und dann geht er weiter und sagt, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Er geht davon aus, bei Gläubigen ist eine Einheit des Geistes gegeben. Und wir sollen diese Einheit bewahren durch das Band des Friedens. Und jetzt da spricht er von den Grundlagen. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Das sind 7 Grundlagen, um die es geht. Die Einheit, die geistliche Einheit, basiert auf 7 Grundlagen. Oft ist es so, dass wir sagen, ja, die geistliche Einheit ist ein Geist. Das ist viel zu kurz gegriffen. Die geistliche Einheit basiert auf diesen biblischen Grundlagen, die der Paulus hier ausführt. Ein Leib, und da ist das Zahlwort ein, eins. Also es gibt, ich führe es dann aus, also ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung. Das gibt es im Plural und viele Herren, viel Glaubensrichtung, viele Taufen, viele Götter und so weiter. Nein, der Paulus spricht nicht davon, sondern er spricht von dem, dass es ein Leib ist. Was bedeutet es, ein Leib? Durch den Heiligen Geist sind wir herausgerufen zu einem Volk, zu einem Leib, und zwar zum Leib Jesu. Das ist nicht ein unkonkreter Leib. Der Leib ist der Leib Jesu, der ist definiert. Aber wir sind durch den Heiligen Geist herausgerufen, durch die neue Geburt, ist ein neues Volk entstanden durch den Heiligen Geist. Wenn die Neugeburt nicht stattgefunden hat, dann können wir nicht in dem Leib sein. Es gibt dann drinnen und da draußen von dem Leib. Die Neugeburt ist die Voraussetzung, dass wir überhaupt da reinkommen in diesen Leib Jesu, dass wir herausgerufen werden zu einem Leib, zur Herde Jesu. Die Bibel geht davon aus, dass es weltweit nur einen Leib Jesu gibt. Und das hat nichts mit Denominationen zu tun. Keine Denomination kann sagen, wir sind alleinigst der Leib Jesu. Das stimmt nicht. Die Bibel geht davon aus, dass es weltweit nur einen Leib Jesu gibt. Darum hat auch der Paulus, auch dem war das wichtig, dass er sich den Aposteln zu Jerusalem zugeordnet hat, weil er gewusst hat, es gibt einen Leib. Er hat sich ihnen geistlich, innerlich zugeordnet. Es gibt sozusagen den universalen Leib Jesu, also die Gesamtheit aller Christen, quer durch die Denominationen hindurch, und das wissen wir auch. Und das ist mir nach wie vor wichtig zu sagen, quer durch die Denominationen hindurch gibt es den universalen Leib, wo Jesus das Haupt ist. Jesus ist nicht, da geht es nicht darum, ob irgendeine Leitung das Haupt ist, sondern Jesus ist das Haupt. Da müssen wir nach wie vor aufpassen. Man versucht momentan, vieles durch Organisation zusammenzubringen und sagt, ja, dann ist zum Beispiel der Papst das Haupt. Das stimmt nicht. Wenn, dann kann nur Jesus das Haupt sein und niemand anderes. Paulus, habe ich gesagt, der hat sich so zugeordnet. Dann spricht die Bibel von Lokalgemeinden. Also sie spricht vom weltweiten, universalen Leib Jesu und vom lokalen in Korinth, Gemeinde in Korinth, in Thessalonik, in Memmingen, in Babenhausen, in Krumbach und was weiß ich wo überall. Dann gibt es auch sozusagen die Lokalgemeinde. Aber es ist auch für uns wichtig, dass wir sagen, wir gehören zum weltweiten Leib Jesu. Aber wir sind auch vor Ort. Und da ist es wichtig, auch vor Ort Gemeinde zu bauen, aber innerlich klar zu sein, es gibt letztlich nur einen Leib weltweit und wir gehören dazu, aber auch als lokale Gemeinde hier in Memmingen. Und dann heißt es ein Geist. Es gibt wirklich viele Geister. Es gibt viele Geister. Die Bibel spricht davon. Es gibt viele Geister. Aber es gibt nur einen Heiligen Geist. Das ist ganz wichtig. Es gibt nur einen Heiligen Geist. Und ich möchte uns da auch nochmal, ich werde nachher auf das Problem nur eingehen, das mache ich jetzt nicht, sondern das habe ich euch gesagt, von dem Leib, ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Ein Geist, Johannes 14, Vers 17, und das ist eine entscheidende Sache, ob wir glauben, dass das stimmt. Also wo Jesus das sagt, dass er weggehen wird und den Geist der Wahrheit sendet, den die Welt nicht empfangen kann. Das ist nach wie vor so. Mich wundert es nicht, warum viele geistliche Dinge nicht sehen. Wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dann kannst du nur in etwa schemenhaft Geistliches erkennen. Das muss man wissen. Unsere Politiker, unsere Pfarrer, und wenn sie den Heiligen Geist nicht haben, sie können nur schemenhaft etwas von Gott erkennen. Was die Bibel im Römer 2, wo sie davon spricht, dass man was von Gott in der Natur erkennen kann. Das kann jeder Mensch, aber schemenhaft. Aber das Tiefere ist nicht möglich und das ist für uns ganz wichtig, dass wir das nach wie vor wissen. Wenn das klar ist, ein Geist, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Oder auch der Beistand, wo Jesus sagt, aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Darum ist mir das auch nochmal so entscheidend wichtig. Wenn du nicht auch so die Bibel liest und sagst, Heiliger Geist, führe mich. Oder auch wenn du in Sünde lebst und dann die Bibel liest, dann werden einige Dinge dir überhaupt nicht mehr klar werden. Darum ist es wichtig, dass wir das sehen. Der Heilige Geist, wir brauchen ihn, um Klarheit zu finden, um wirklich das zu erkennen, was Gott von uns will. Und dass er letztlich der Lehrer ist, der uns in alle Wahrheit führt. Oder auch der Heilige Geist, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Wir müssen durch die Neugeburt den Heiligen Geist empfangen. Darum, wer den Heiligen Geist nicht empfangen hat in der Bekehrung, der hat ihn nicht. Also wenn wir mit Menschen zu tun haben und ihr merkt, die haben sehr gute Werte, sie finden Gott auch gut, das ist schön, das ist toll, das ist ein klasse Ansatz. Aber wenn sie den Heiligen Geist nicht haben, dann wird es an einem Punkt kommen, wo sie nicht weiterkommen, wo sie Gott nicht tiefer erkennen können. Sie brauchen an einem bestimmten Punkt, brauchen sie eine Umkehr zu Gott, sie brauchen die Bekehrung, sie brauchen den Geistempfang, damit sie wirklich Geistliches und Seelisches und Dämonisches unterscheiden können. Sonst wird das nicht geschehen. Also ein Geist, geh nochmal zurück, ein Geist, es gibt viele Geister, aber es gibt nur einen Heiligen Geist. Und es ist wichtig, dass wir das wissen. Wir brauchen den Heiligen Geist, um Gott zu erkennen, tiefer zu erkennen, Sünde zu erkennen, unsere Verlorenheit zu erkennen. Aber wir brauchen auch den Heiligen Geist, um unterscheiden zu können, was ist geistlich, was ist seelisch, was ist dämonisch. Wir brauchen das. Weil sonst wirst du alles vermischen irgendwann. Und dann spricht die Bibel davon, eine Hoffnung. Und die Hoffnung ist begründet, es gibt viele Sehnsüchte und Träume und viele Hoffnungen. Aber es gibt eine Hoffnung, die ist begründet in Jesus Christus, dass wir wissen, er ist für uns gestorben und auferstanden. Das ist unsere Hoffnung. Wir sind mit ihm auferstanden. Geistlich ist das schon geschehen. Und wir haben die Hoffnung, wenn wir sterben, dass wir bei ihm sind. Wir haben eine Zukunft. Das ist eine klar definierte Hoffnung, keine nebulöse, sondern ganz klar, wir sind bei ihm, bei Jesus. Und wie es in der Offenbarung 21 dann weiter heißt, wir werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Das ist unsere Hoffnung. Das ist das, wo wir wissen, ja, das wird kommen. Das wird kommen, dass wir dann bei Gott sein werden. Und das ist schön und wichtig, dass wir das immer wieder auch uns deutlich machen. Die Erde ist eine entscheidende Durchgangsstation, aber es ist ein Klacks gegenüber dem, was kommt. Und wenn wir das nicht mehr, wenn wir die Hoffnung verlieren, dann werden wir uns im Irdischen verlieren. Wenn wir das nicht mehr sehen, dass die Erde wichtig ist, auch für uns wichtig, wirklich eine klare Entscheidung für Jesus zu treffen, mit ihm weiterzugehen, andere wirklich zu Jesus zu rufen, das ist unser Auftrag. Andere zu Jesus zu rufen, dass möglichst viele ihn kennenlernen. Das ist unser Auftrag. Und dass wir wissen, ja, die Zeit hier ist kurz. Es hatte mal jemand so ein bisschen versucht, die Ewigkeit darzustellen. Da hat er Band genommen bei uns in der Friedenskirche und hat es von der Seite bis zur anderen, hat das aufgespannt und hat gesagt, das Band, das ist vielleicht gerade das, wie wir auf der Erde leben, die Zeit, wie wir auf der Erde leben. Aber jetzt stell dir mal das Weltall vor, wenn du das Band weiterführst. Das ist vielleicht gerade mal so viel gegenüber dem, was kommt. Da möchte ich uns auch wieder aufwecken. Das Hiersein ist wichtig, wie wir mit Jesus leben, dass wir ihn kennen und dass wir ihn weitergeben. Also, aber wir haben eine klar definierte Hoffnung. Die ist begründet in Jesus. Mit seiner Auferstehung werden wir auferstehen. Wir sind, wie gesagt, schon daran angeschlossen. Und dann ein Herr. Es gibt viele große Religionsstifter. Ja, es gibt viele große Religionsstifter, Könige und Staatsmänner. und Befehlshaber. Aber es gibt nur einen Herrn, und wo die Bibel sagt, es ist der Kyrios, der Herr der Herren. Jesus Christus, der Herr aller Herren. Gerade auch im Buddhismus. Der Buddhismus hat auch von der Werte einige gute Werte drin. Das darf man nicht unterschätzen. Und schau, da sind gute Werte drin. Aber Buddha selber hat nicht geglaubt, dass es einen Gott gibt. Das muss man auch sich mal klar machen. Er hat nicht geglaubt, dass es einen Gott gibt. Da gibt es Werte, ja. Aber das ist nicht der Herr, von dem die Bibel spricht. Es ist er nicht. Also Jesus Christus, und vor ihm heißt es, werden sich alle Knie beugen. Und er, sagt die Bibel, ist der Richter. Er wird wiederkommen als Richter. Er ist der Herr. Das wird ihm niemand aus der Hand nehmen. Da kannst du noch so viele Religionsstifter reinnehmen, die werden nicht dabei sein. Es sei denn, die haben sich bekehrt. Jesus wird der sein, der das Gericht in der Hand hat. Der sagt, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Es wird er sein, niemand anderes. Halt. Ein Glaube. Es gibt tausenderlei Glaubensrichtungen, stimmt das? Tausenderlei, vielleicht sogar unter uns manche unterschiedliche Glaubensausrichtungen. Tausenderlei Glaubensrichtungen auf der Welt, das stimmt schon. Und immer in der Nachrichten stört es mich, wenn die sagen, die Gläubigen. Wenn man irgendwas hat, die Gläubigen. Dann haben wir da, ja gut, es gibt viele Gläubige, aber was glauben sie eigentlich? Es gibt viele Glaubensrichtungen auf der Welt und es gibt viel Frömmigkeit auf der Welt, das stimmt schon. Es gibt viele Menschen, die sehnen sich nach Gott. Es gibt aber nur eine Glaubensbeziehung zu Jesus Christus. Eine Glaubensbeziehung zu Jesus Christus. Die Bibel geht davon aus, die Glaubensbeziehung ist auf Jesus und Gott den Vater ausgerichtet. Den biblischen Gott, wie ihn das Alte und das Neue Testament beschreibt, der sich offenbart hat. Es gibt viele Glaubensrichtungen, aber es gibt eine Glaubensbeziehung zu Jesus und Gott, dem Vater. Und es ist wichtig, dass es ist definiert. Es ist eine Glaubensbeziehung zu Jesus Christus. Er sagt, ich bin der Weg zum Vater, der einzige Weg dorthin. Wie gesagt, viele sind fromm, viele glauben irgendwie an Gott und ich weiß es von mir. Ich bin ja innerhalb der Kirche aufgewachsen und Gott war mir wichtig. Aber ich habe keine persönliche Beziehung zu Jesus gehabt. Erst als ich Jesus kennengelernt oder mich aufgemacht habe und wirklich nachgedacht habe, wie ist das eigentlich mit Jesus, habe ich gemerkt gehabt, dass Gott mir zeigt, dass ich zuerst einmal umkehren muss. Ich habe zwar betet und war fromm, aber meine Sünden, die sind nur ein Stück zugewischt gewesen durch meine Beichten und meine Gebete, die ich immer hinterher sprechen musste. Aber letztlich waren sie weg. Und erst als ich Jesus kennengelernt habe, erst als ich mich aufgemacht habe, habe ich gemerkt, dass ich Sünder bin. Wirklich, dann habe ich es erst richtig erkannt. Darum glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir da, es gibt die eine Glaubensbeziehung zu Jesus und Gott möchte, dass alle Menschen zu ihm hinkommen und sein Erlösungswerk annehmen. Es geht nicht darum, es geht nicht darum, dass wir sagen, ja gut, wir beten jetzt alle parallel zum gleichen Gott. Damit ist dem anderen nicht geholfen, Geschwister, ihr lieben Gäste. Es ist ihm nicht geholfen. Wenn man sagt, ja, ist doch alles okay. Es gibt eine Glaubensbeziehung zu Jesus Christus, einer, der die Sünden auf sich genommen hat. Einer, der Vergebung und Erlösung geben kann. Und das muss man heute, das müsst ihr euch deutlich reinnehmen lassen. Ihr sagt ja, das wissen wir alle. Aber passt mal auf, wie schnell das weg ist, wenn der Druck größer wird. Dann sagt ihr, ja, dann machen wir halt gleich und sagen nichts mehr. Ein Glaube, also eine Glaubensbeziehung zu Jesus Christus. Und diese Glaubensbeziehung ist nicht auf Angst aufgebaut. Das ist das Schöne. Viele Glaubensbeziehungen sind auf Angst aufgebaut. Die Bibel spricht, aber lieber Vater, was haben wir für ein Vorrecht? Oder Johannes 4, wo er dann sagt, dass in der Liebe keine Angst mehr ist. Wir brauchen keine Angst mehr vor Gott zu haben. Und wer noch Angst hat, der ist noch ganz in der Tiefe durchbrochen zu dem, wie Gott wirklich ist. Dann ist gut, dass wir da Schritte weitergehen. Aber unsere Glaubensbeziehung zu Jesus und zu Gott, dem Vater, Abba, lieber Vater, ist die tiefste Anrede in einer Beziehung, was Vaterschaft angeht. Abba, lieber Vater, die aramäische Bezeichnung für Vater, die der Paulus dort in Römer 8 genommen. Wo er sagt, er möchte, dass wir so dicht zu Gott kommen. Gott will nicht, dass du vor ihm Angst hast, sondern er möchte, dass du ihm vertraust. Und dass du dich geborgen fühlst. Natürlich, wenn du weißt, du hast einige Sachen, die solltest du in Ordnung bringen und der Heilige Geist gibt einen gewissen Gewissensdruck, dann ist es gut so. Aber das hat mit Angst nichts zu tun. Sondern hat mit dem zu tun, dass er um dich wirbt und dich auf den richtigen Weg wiederbringen will. Aber das ist so ein gravierender Unterschied. Die Beziehung zu Gott, dass Gott möchte, dass wir da keine Angst vor ihm haben, sondern dass wir in einer Vertrauensbeziehung zu ihm leben. Dann heißt es weiter, eine Taufe. Geschwister, die Taufe, die biblische Taufe ist begründet. Die biblische Taufe, es gibt viele Waschungen, es gibt viele Reinigungsbäder, es gibt auch viele Taufen weltweit. Also unterschiedliche Taufen, ihr wisst es ja selber. Aber es gibt eine biblische Taufe, wo die Bibel sehr klar sagt, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, und das setzt eine Bekehrung voraus. Ohne Bekehrung keine Taufe, keine biblische Taufe. Da können wir die Bibel rauf und runter lesen, wie wir wollen. Ohne Bekehrung gibt es keine biblische Taufe. Die Voraussetzung für die Taufe, in der Taufe mache ich ja das fest, was ich in der Bekehrung erlebt habe. Gott sagt Ja zu mir. Und ich bekenne, darum muss ich das Bekenntnis sprechen. Ich bekenne, ich will mit diesem Gott leben. Ich will mit ihm mein Leben teilen. Die Taufe ist die Antwort auf Gottes Ja. Ist die Antwort. Und darum auch da, ich muss, wenn wir die biblischen Grundlagen wollen, dann müssen wir einfach schauen, was steht drin. Das nützt nicht, auf Tradition zu gehen. Es geht darum, die Bibel spricht von einer Taufe auf der Grundlage des Glaubens und der Bekehrung zu Jesus Christus und im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein Gott und Vater. Es gibt viele Götter, sagt die Bibel selber, oder Menschen, die sich zu Göttern machen. Kim Jong-un, kennt ihr den? Gott, heute der Herrscher von Nordkorea, der sagt, er sei ja Gott. Und alle sollen ihn anbeten. Es gibt viele Götter, auch menschliche, die sagen, sie sind Gott. Die sind Gott, sie sind Götter. Vielleicht denkst du das manchmal von dir selber auch. Irgendwie eine Gottheit bist und eigentlich sollten die anderen dich verehren. Es gibt viele Götter, aber es gibt nur einen Gott und Vater, der sich offenbart hat. Darum ist das so wichtig. Das Alte Testament, die Geschichte mit Israel ist wichtig. Die können und dürfen wir nicht wegschieben. Gott hat sich offenbart dem Mose. Gott hat sich dem Volk offenbart, weil er sagen wollte, Jahwe, wer er ist und was er will. Darum ist es auch wichtig. Also ich bin dafür, dass wir das Alte Testament auch sehr wohl und sehr gut wahrnehmen, was geschieht dort. Weil dort geschieht Offenbarung Gottes, wie er ist, was er tut, was er getan hat, was er will. Oder die Schöpfung. Nur ein Gott und Vater aller. Ich bin, der ich bin für euch, sagt Gott im Alten Testament, dem Mose. Ich bin, der ich bin für euch. Das die Herausforderung für uns, wenn wir diese Grundlagen eingenommen haben, dann haben wir geistliche Einheit. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Die Einheit des Geistes hat diese Grundlage. Das ist die Grundlage, die siebenfache Grundlage für die Einheit des Geistes. Und wenn wir darin leben, wenn wir das annehmen, dann haben wir die Einheit des Geistes. Geistlich. Menschlich kann es anders ausschauen. So, dass wir viele Probleme noch miteinander haben. Das ist ganz wichtig zu wissen, zu unterscheiden. Die Bibel unterscheidet die geistliche Einheit, die geistliche oder die Grundlagen für die geistliche Einheit hat Gott selber geschaffen. Das sind sie. Die hat Gott selber geschaffen. Jesus betet in Johannes 17 für die geistliche Einheit auch untereinander und dass sie immer mehr im Zwischenmenschlichen eins werden. Das sind zwei Paar Stiefel. Gott möchte, dass wir die geistliche Einheit leben, jeder Einzelne, dass er die Grundlagen ganz annimmt für sich und darin lebt. Und dann möchte er, dass wir aber auch untereinander in eine Einheit kommen und dass wir in einen Frieden miteinander kommen. Wir brauchen Frieden auch miteinander. Wir können sagen, ja, wir sind alle toll, wir stehen auf der Geist, wir haben Gott angenommen, wir haben Jesus angenommen und alles ist super, aber mit dir und mit dir und mit dir und mit dir kann ich nicht. Und dafür betet Jesus, dass es nicht geschieht. Und er sagt in Johannes 17, es ist ihm wichtig, dass die Einheit auch untereinander so dicht wird wie der Vater und er. Auch untereinander. Er will und da müssen wir arbeiten dran. Das kriegt man nicht einfach nur so nachgeschmissen. Eine gute Ehe kriegt man nicht nachgeschmissen, oder? Was sagt ihr? Kriegt man eine gute Ehe einfach schnell auf dem Tablett serviert? Aber das wünschen wir uns doch alle. Eine gute Ehe, aber ich tue nichts dafür. Glaubt ihr das? Oder ist es so? Wir wollen tolle Beziehungen, aber wir tun nichts dafür. Oder der andere soll was für mich tun. Das, wie ich das denke. Und da ist es auch im Zwischenmenschlichen. Drum ist dem Paulus das auch sehr wichtig. Dem Paulus befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, weil die ständig auch herausgefordert wird. Die Fundamente zum einen werden immer wieder neu angegriffen. Man versucht, die zu vermischen. Man versucht, wie ich vorher gesagt habe, auch Religionen zu vermischen. Wir können alle miteinander zum gleichen Gott beten. In der Nähe von uns ist das erst passiert, in der Kirche. Weit, weit weg. Da hat man miteinander auch zu Allah betet, das Vater unser betet. Und dann haben wir gedacht, Schock. Aber sie haben sie da erkannt, weil sie den Heiligen Geist nicht haben. Ich wüsste, es wird nicht erkannt, werden. Sie denken, sie tun was Gutes. Sie denken, sie endlich verbinden wir. Wir sind tolerant, wir verbinden. Aber das hilft dem anderen nicht, der wird Jesus sie kennenlernen. Und darum ist es schon ganz entscheidend, dass wir da klar stehen, dass die Grundlagen klar sind. Darum ist auch interessant, 7 Grundlagen, Zahl der Vollkommenheit, 7 Grundlagen. Und darum nochmal befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Also die Grundlagen, dass die klar sind, aber auch das Zwischenmenschliche durch das Band des Friedens, auch das Zwischenmenschliche, dass wir da wirklich auch mehr eins werden. Im Sinne von, ich will meinen Bruder, meine Schwester lieben, lernen. Es ist wichtig, weil auch über die Beziehungsebene oft das andere zerstört wird. Wenn man miteinander nicht kann, dann zerstört man oft auch die anderen Grundlagen. Darum ist es wichtig, die Grundlage der Einheit, die hat Jesus gegeben. Und wenn wir Jesus persönlich kennengelernt haben, Bekehrung erlebt haben und auch da die Taufe erlebt haben, auch den Geistempfang, Taufe, und so weiter und Glied geworden sind, dann ist es wichtig, das zu bewahren, aber auch im Zwischenmenschlichen, dass wir schauen, dass keine Trennung stattfindet, sondern dass der eingeklinkt wird, wie das hier in dem Bild gezeigt wird, dass keine Trennung stattfindet. Und da geht es ja aber darum, Gott will ja, dass wir eins werden, wie ich vorher gesagt habe, Johannes 17, wie der Vater mit dem Sohn. Ich habe mir gedacht, das ist ja so eine Einheit untereinander, Herr, das ist ja Himmel auf Erde, auf der Erde, der Himmel auf der Erde. Aber das Wichtige ist ein Ziel. Und wir dürfen auch nicht einfach so bei ja, mit dem kann ich nicht und ja gut, jetzt habe ich es so weit gebracht, dass ich ihn wenigstens stehen lassen kann. Aber lieber will ich nicht. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig, weil wir dann keine Ausstrahlung haben. Jesus betet ja gerade in Johannes 17 mit der Einheit auch im Zwischenmenschlichen, das wird eine Ausstrahlungskraft haben, dass die Welt erkennt, Du hast mich gesandt. Also auch die zwischenmenschliche, das Gute, das Positive an Beziehungen, wenn gute Beziehungen da sind, das hat eine starke Ausstrahlung. Und darum ist es auch wichtig, dass wir das immer auch im Blick da drinnen haben. Ja, ich komme zum Schluss. Ich möchte uns herausfordern, neu zu überlegen, sind für mich die Grundlagen klar? Und wenn nicht, dann lies Epheser 4. Dann lies es nach. Weil was dann weiter im Epheser kommt, ist dann der fünffache Dienst. Und da geht es um die Zurüstung zum Dienst. Da werden wir anders mal drüber sprechen. Das geht dann weiter. Der fünffache Dienst hat das Ziel, dass wir zugerüstet werden. Zum Dienst optimal zugerüstet, dass wir für Jesus optimal verfügbar sind, aber auch, dass wir in unserer Persönlichkeit gefestigt werden. Das sind ja verschiedene, dass wir reife, mündige Christen werden sollen. Das hat der fünffache Dienst dann die Aufgabe dafür. Aber das mir war jetzt erst einmal einfach ganz wichtig, bevor man über Dienst oder fünffachen Dienst spricht, was sind die biblischen Grundlagen der geistlichen Einheit? Und da sehen wir sie. Und haltet das fest. Wie gesagt, wir sind in einer Zeit, da wird es weiter verschwommen und schwieriger werden. Darum müssen wir da klar stehen. Nicht, weil wir da irgendjemand ausgrenzen wollen, überhaupt nicht, sondern weil wir ihm eine richtige Chance geben wollen, dass er Gott kennenlernt, dass er den Lebendigen kennenlernt, den lebendigen Gott, dass er wirklich Vergebung erlebt, dass er den Heiligen Geist empfängt, dass er die Kraft Gottes erlebt. Das wollen wir. Dass er eingliedert wird in den Leib. Das ist ihm wichtig. Und das wünsche ich uns allen, dass wir da begeistert weiter vorwärts gehen und sehen, wir haben einen ganz wichtigen Auftrag. Wir haben einen ganz wichtigen Auftrag. Und wenn das für dich schon so ist als Grundlage, du hast eine tolle Grundlage. Mach dir das bewusst, du hast eine tolle Grundlage. Jesus hat alles dafür getan, dass du auf dieser Grundlage stehen kannst. Er hat sie geschenkt. Er hat sie gegeben. Und das finde ich genial. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir ganz herzlich für das, was du uns an geistlicher